NDR Info. Themen des Tages.
Ein totaler Sieg, wie es der US-Präsident historisch gewohnt sensibel nannte, ist es sicher nicht. Aber was haben die USA nun erst mit dem Krieg und jetzt mit dem Waffenstillstand erreicht? Und wie stehen Irans Regime und die Golfregion jetzt da? Wie blickt man in Israel wie in Deutschland auf das Zwischenergebnis? Und wie fragil ist die Waffenruhe? Themen des Tages an diesem Mittwoch. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Am Nachmittag habe ich mit Pia Mazurkçak im Studio Istanbul gesprochen. Hält die Waffenruhe denn oder gibt es Stunden nach der vorläufigen Vereinbarung noch Angriffe in die eine oder andere Richtung?
Also die Waffenruhe, die wird im Moment nicht vollständig eingehalten. Heute Morgen gab es Angriffe auf eine Raffinerie auf der iranischen Insel Lawan. Es gab jetzt auch Meldungen von Drohnenangriffen, beispielsweise auf Saudi-Arabien aus Iran. Und da wurde unter anderem eine Pipeline getroffen. Und die Revolutionsgarden melden, sie hätten eine Drohne im Süden von Iran abgeschossen. Diese ganzen Nachrichten, die führen jetzt offenbar dazu, dass immer wieder auch verstärkt Drohungen aus Iran ausgesprochen werden. Die Revolutionsgarden, die drohen beispielsweise mit Angriffen auf Israel, sollten dessen Angriffe auf den Libanon weitergehen. Da hatte Iran ja einen Stopp gefordert. Israel hat das explizit ausgeschlossen. Es scheint jetzt nicht so zu sein, dass irgendeine Seite die Waffenruhe grundsätzlich in Frage stellt, aber diese Statements lassen zumindest auf eine gewisse Nervosität schließen.
Wie reagiert die iranische Führung auf das, was sie erreicht hat und das, was sie abgewendet hat? Und was will sie nun in den anstehenden Verhandlungen mit den USA herausholen?
Also offiziell bzw. öffentlich wird natürlich von einem großen Erfolg gesprochen. Man habe einen Sieg errungen über den Feind. Man müsse weiter wachsam bleiben, bis dieser Erfolg quasi in ein Abkommen gegossen wurde, könnte man sagen. Bei den Verhandlungen in Islamabad steht deshalb vielleicht auch ein grundsätzliches Sicherheitsabkommen für die Region im Fokus. Das fordert Iran ja schon länger. Es dürfte außerdem darum gehen, auch die Kontrolle über die Straße von Hormuz zu behalten und möglicherweise auch die Sanktionen jetzt endgültig zu lockern. Das ist natürlich auch schon lange ein Thema für Iran, das sehr massiv unter diesen Sanktionen leidet.
Was haben die wochenlangen Attacken nun mit dem Iran und mit den Iranerinnen und Iranern gemacht? Welche Schäden, welche Opferzahlen summieren sich da?
Also die Menschenrechtsorganisation Hana, die meldet allein 1700 Zivilistinnen und Zivilisten, die bei diesen Angriffen ums Leben gekommen sein sollen, darunter mehr als 250 Kinder. Es gibt natürlich auch Tote auf Seiten des Militärs, der Revolutionsgarden und so weiter. Und ja, angesichts dieser Zahlen und auch der Zerstörung, vor allen Dingen in den Großstädten, stellt sich bei vielen, mit denen unsere Mitarbeiter in Teheran sprechen konnten, erst einmal Erleichterung ein, dass diese Luftangriffe aufhören, dass diese massive Drohung von Trump, man könne eine ganze Zivilisation auslöschen, dass die so nicht eingetreten ist. Da hatten sich ja viele wirklich große Sorgen vorgemacht, haben angefangen, Konserven einzulagern, Wasser und so weiter. Insofern eine vorsichtige, eine angespannte Erleichterung, so würde ich das zusammenfassen.
Pia Mazurkçak im Studio Istanbul über die Lage am Golf am Tag nach der Einigung zwischen Iran und den USA. Diba Mirzai forscht zum Nahen und Mittleren Osten am GIGA-Institut in Hamburg, dem Leibniz-Institut für globale und regionale Studien. Mit ihr habe ich am Nachmittag gesprochen. Hat der Krieg die Machtbalance zwischen Regime und Volk im Iran verändert? Also sind die Geistlichkeit und die Revolutionsgarden dezimiert und geschwächt? Oder im Grunde nur noch unerbittlicher nach innen unterwegs und jeder Demonstrant könnte jetzt als amerikanischer Spion gebrandmarkt werden?
Wir sehen tatsächlich, dass das Regime gestärkt ist. Wir sehen, dass zum einen die Revolutionsgarden gerade das Sagen haben im Land. Wir sehen, dass die, die diese Entscheidung treffen, alle entweder aktive Revolutionsgardisten sind oder ehemalige Revolutionsgardisten. Wir sehen da gerade gar nicht so wirklich einen Klerus, der herrscht. Khamenei ist zwar der Revolutionsführer, aber von ihm haben wir bisher nichts gesehen, sodass wir gar nicht wissen, ob er überhaupt lebt oder nicht. Und wenn wir uns mal anschauen, was das jetzt für die Menschen bedeutet, dann sehen wir einen deutlich repressiveren Staat und viel mehr Militarisierung im Land selbst. Wir sehen Checkpoints zum Beispiel im Iran. Und für die Menschen bedeutet das wahrscheinlich in der Zukunft deutlich mehr Repression. Wir hatten auch bereits 10 Hinrichtungen in den letzten Tagen. Und ich denke, das Regime wird weiterhin so machen.
Und was hat die Führung mit Blick auf die Straße von Hormuz erreicht? Sie weiß jetzt, die Führung, die iranische, dass sie selbst unter Dauerfeuer die Kontrolle behält. Und sie weiß, dass die Welt das weiß, dass die Weltwirtschaft das auch nicht lange durchhält. Kann man so vergleichsweise selbstsicher in die jetzt anstehenden Verhandlungen gehen?
Das ist zumindest das, was das Regime sagt. Also sie feiern gerade diesen Waffenstillstand als Sieg. Dazu muss man sagen, jede Seite feiert es ja als Sieg für sich. Aber der Iran feiert es als Sieg und sagt, dass diese 10 Punkte, die sie vorgegeben haben, unter anderem eben auch, dass sie die Kontrolle über die Straße von Hormuz haben, vielleicht auch Gebühren erheben für alle Schiffe, die die Straße passieren wollen, dass das Teil dieses 10-Punkte-Planes war. Und Donald Trump hat ja gesagt, es ist ein Plan, mit dem sie arbeiten können. Also dass der Iran gerade sagt, alles, was sie gesagt haben, wurde akzeptiert, das stimmt natürlich noch nicht so, aber es ist definitiv ein Gewinn für dieses Regime, dass dieser Plan, der wirklich mit maximalen Forderungen belegt ist, dass der eben jetzt als eine geeignete Lösung dargestellt wird von der US-Seite.
Dass man Sanktionen gelockert bekommen will und an der Urananreicherung festhalten will, was auch Trump alles offenbar als tragfähige Vorschläge akzeptiert hat, das wäre noch die Sahnehaube auf dem Kuchen.
Ja, auf jeden Fall, weil also auch das Thema Uraneinreicherung ist ja eins von den Dingen, die Donald Trump jetzt seit Monaten und eigentlich auch schon seit Jahren ja als wichtigen Punkt nennt, also dass der Iran eben nicht Uran anreichern darf. Dass das aber jetzt Teil des 10-Punkte-Plans des Irans ist, also dass die Uran anreichern dürfen, das als nationales Recht gesehen wird und das auch akzeptiert wurde anscheinend, das führt zu mehr Fragezeichen. Also es ist wirklich unklar, ob diese beiden Seiten wirklich zu einem Deal kommen oder nicht. Aber jetzt gerade, wie gesagt, würde ich schon sagen, dass der Iran da deutlich gestärkt hervorgeht in diesen Verhandlungen.
Israel hat jetzt im Prinzip auch erstmal eine Feuerpause auferlegt bekommen, wird sie aber vielleicht nicht hinnehmen, was dann aber wieder nur ein Konflikt ein Keil zwischen Trump und Netanyahu treibt, was wieder dem Iran in die Karten spielt, oder?
Das stimmt auch. Und dieser Aspekt ist sehr interessant, weil für den Iran war eine Bedingung für diesen Waffenstillstand, dass die Waffenruhe für den Libanon gilt. Pakistan hat gesagt, dass es auch für den Libanon gilt. Israel sagt, es gilt nicht für Libanon. Wir haben auch bereits Angriffe heute gesehen auf den Libanon. Und wir haben aber auch gerade Angriffe gesehen im Iran wieder und Angriffe in den Golfstaaten, sodass diese Waffenruhe gerade auch sehr brüchig ist und es gerade wirklich unklar ist, ob das überhaupt 2 Wochen eingehalten wird, wenn es jetzt schon in den ersten Stunden nicht eingehalten wurde.
Und dann gibt es jetzt auch noch neue Verhandlungswege mit den USA. Die Vereinten Nationen sind jedenfalls nicht sichtbar eingebunden, die Europäer sicher nicht mehr, wie noch beim Atomabkommen 2015. Jetzt reden Pakistan und im Hintergrund vielleicht China ein entscheidendes Wörtchen mit. Auch keine Stärkung des Westens und seiner alten Weltordnung.
Nein, überhaupt nicht. Also Donald Trump hat ja gesagt, dass er glaubt, dass China den Iran zum Einlenken bewegt hat. Wir wissen nicht, ob das stimmt oder nicht, aber wir sehen auf jeden Fall, dass westliche Akteure, die wir vielleicht eher als demokratisch bezeichnen würden oder Menschenrechten und Völkerrecht verpflichten, dass die gerade gar nicht Teil dieser Verhandlungen sind. Und damit sehen wir zum Beispiel auch, dass die Europäer weiter geschwächt werden und ihre Rolle auch im Nahen Osten immer kleiner wird. Sie ist ja bereits sehr reduziert worden in den letzten Jahren, aber jetzt ist es eben eine noch viel kleinere Rolle. Und wir sehen eben, dass vor allem autokratische Staaten da deutlich mehr mitzusagen haben.
Iran-Expertin Diba Mirzai vom GIGA-Institut in Hamburg. Und damit zu unserem Israel-Korrespondenten Clemens Fehrenkotte ins Studio Tel Aviv. Schönen guten Tag.
Grüße, guten Tag.
Wie blickt Benjamin Netanyahu auf die Waffenpause? Kommt sie ihm zu früh und will er tatsächlich im Alleingang zumindest gegen die Hisbollah weiter zu Felde ziehen?
Also die dürfte mit Sicherheit zu früh kommen. Der israelische Premierminister, das muss man an der Stelle auch sagen, hat sich bislang gegenüber seiner Öffentlichkeit seit Bekanntgabe dieser Waffenruhe für zwei Wochen nicht erklärt. Also das ist ein Zeichen dafür, dass er gegenwärtig damit wohl relativ unzufrieden ist. Und auch, es gibt zwar Feiertag, Ende der Pessach-Feiertage, aber das erklärt es nicht allein. Netanyahu hat natürlich darauf Wert gelegt, auch gegenüber Trump, dass es getrennt würde, dass der Krieg gegen den Iran das eine sei und der Krieg gegen die Hisbollah im Libanon das andere. Dies habe auch, so sagt der US-Präsident jetzt wohl vor wenigen Minuten gegenüber dem amerikanischen vormals öffentlich-rechtlichen Sender PBS, dies habe auch Trump so gebilligt. Trump habe also gesagt gegenüber PBS, der Libanon war nie ein Teil dieser Vereinbarung. Und welche Lesart letztendlich dort sich durchsetzen wird, das werden die nächsten Stunden auch wahrscheinlich schon zeigen.
Was sind denn aus Netanyahus Sicht die erzielten Erfolge im Iran? Ist Israels Sicherheit jetzt wirklich für Jahre garantiert, wenn der Iran ja auch nach einem Monat Bombardement noch tödliche Raketenangriffe auf Israel starten konnte?
Auf jeden Fall deutlich geschwächt. Das ist sicherlich ein Punkt, der für den israelischen Regierungschef und für die Streitkräfte hier des Landes relativ zentral sind. Das zweite ist, dass auch die Raketenproduktion, Produktionsstätten getroffen worden sind, und zwar wohl massiv. Wir haben ja bislang noch keinen Überblick darüber, was im Einzelnen getroffen worden ist. Und das dritte ist, darauf hätte an sich Netanjahu noch größeren Wert gelegt, wenn er mehr Zeit gehabt hätte, die Zerstörung auch der Infrastruktur des Iran. Zielrichtung war immer möglichst viele Schwächungen gegenüber dem Regime, und das bewirkt durch die Zerstörung von dem, was ich eben aufgezählt habe.
Oppositionsführer Yair Lapid übt heftige Kritik an Netanjahu und seinem Kurs und der Zwischenbilanz, die er nun hat. Welche zieht er denn?
Ja, da ist also Lapid nicht der Einzige im Oppositionslager. Sie sagen unisono, dass also Netanjahu kein einziges seiner Kriegsziele erreicht hat. Kriegsziel Nummer eins wäre ein Ende des iranischen Nuklearprogramms. Bislang nicht erkennbar. Zweitens, was passiert mit dem hochangereicherten Plutonium von 440 Kilogramm, das die Iraner noch haben? Bislang kein Ergebnis. Dann, das Raketenprogramm, ist das komplett ausgeschaltet? Sie haben es eben schon erwähnt. Bis heute Morgen, 3:30 morgens, war der letzte Raketenalarm aus dem Iran hier im Lande. Das ist bislang nicht der Fall. Von daher also, die militärischen Erfolge seien groß, sagt also Lapid, sagt aber auch der ehemalige Generalstabschef, stellvertretender Generalstabschef und jetzt Oppositionspolitiker Golan. Die sagen allerdings, Netanjahu ist es nicht gelungen, weder beim Gazakrieg noch bei der Bombardierung im letzten Sommer des Iran, der Nuklearstätte, und jetzt auch nochmal, das in einen politisch-strategischen Erfolg umzumünzen. Und das ist etwas, was hier von vielen geteilt wird.
Clemens Ferenkotte, wer war denn nun in den vergangenen 5-6 Wochen auf dem Fahrersitz und wer auf dem Beifahrersitz? Hat Netanjahu Trump den Kurs vorgegeben, ihn vielleicht sogar in dieses Abenteuer hineingezogen, oder hat er nur die Chance zu nutzen versucht, die ihm Trumps Epic Fury vorübergehend eröffnete?
Also wird mittlerweile sehr, sehr intensiv diskutiert in israelischen Medien, auch in der Öffentlichkeit. Warum? Es gibt mittlerweile einen sehr, sehr umfassenden Recherchebericht der New York Times, die dann auch ein Buch darüber veröffentlichen werden, mit dem Inhalt, dass am 11. Februar war das letzte Zusammentreffen Netanjahus mit Trump und den engeren Kreis im Weißen Haus. Und dort hätte Netanjahu ein flammendes Plädoyer eine Stunde lang, dass es viele Ziele, auch Regime Change, also Regimewechsel, alles andere zu erreichen sei. Bei dieser Runde hätten allerdings unter anderem der CIA-Chef gesagt, das sei lächerlich, also auch hinterher nach der Runde. Der amerikanische Außenminister Rubio sagt, das sei einfach Unsinn. Und auch der Generalstabschef Kane hatte dann also auch nur den Kopf geschüttelt und sagte, die übertreiben. Das ist etwas, was langfristig für das Verhältnis Israels, vor allen Dingen auch Netanjahus zu Trump, dem ja immer sehr gewogen war, sehr entscheidend sein wird. Von daher, das ist der offene Kurs hier, aber das belastet.
Einschätzungen und Informationen von Israel-Korrespondent Clemens Ferenkott.
NDR Info. Die Meinung.
Die USA sind also aus der Dauerschleife der Angriffe herausgetreten und stehen nun vor Verhandlungen. Donald Trump hat heute früh schon Dinge ausgeschlossen, wie etwa, dass der Iran weiter Uran anreichert. Aber muss er das nicht erst noch wegverhandeln und das mit einem schlechten Blatt in der Hand? Carsten Kühntop kommentiert.
US-Präsident Trump ist grandios gescheitert. In den Krieg war er gezogen, um die Iraner von ihrer islamistischen Führung zu befreien, um das iranische Atomprogramm ein für allemal zu beenden und Beschränkungen für das Raketenprogramm durchzusetzen und um die Unterstützung des Iran für befreundete militante Gruppen im Nahen Osten zu unterbinden. Nichts davon konnte er bis jetzt erreichen. Stattdessen hat der Iran nun die Straße von Hormuz im Würgegriff. Vor Kriegsbeginn war dieser Schifffahrtsweg frei für alle. Jetzt ist er es nicht mehr und Trump ist dafür verantwortlich. Jederzeit kann der Iran die Passage nach Belieben öffnen und schließen. Ein Machtinstrument noch wertvoller, als es eine Atomwaffe jemals sein könnte. Mit ihren Bombenangriffen haben die USA die militärischen Fähigkeiten des Iran geschwächt. Was Trump aber nie begriff: taktische Gewinne addieren sich nicht automatisch zu einem strategischen Sieg. Verloren haben dürfte Trump auch die Menschen im Iran. Aus dem Hilfsversprechen für sie wurde: wir werden euch in die Steinzeit bombardieren und eure Zivilisation auslöschen. Diese Drohungen zeigen, dass der Präsident offensichtlich nicht mehr ganz bei Trost ist. Dass Trump überhaupt diesen Krieg vom Zaun brach Und wie er ihn dann führte, ist zutiefst verstörend. Dieser Mann ist brandgefährlich für Frieden und Wohlstand in der Welt. Der Präsident ignorierte die Warnungen vor den großen Kriegsrisiken, denn er weiß es stets besser. Für ihn und seine Regierungsmitglieder ist die Expertise von Fachleuten nichts wert. Zum Schluss ahnte Trump, dass er keine guten Handlungsoptionen mehr hat. Er war auf einen Baum geklettert und fand nicht mehr herunter. Es war dann Pakistan, das mit der Initiative für eine Waffenruhe eine Leiter an den Baumstamm lehnte und dem Präsidenten den Weg zurück auf den Boden aufzeigte. Nun wollen die USA und der Iran 2 Wochen lang verhandeln. Der Iran ist dabei in der besseren Position. So ist das, wenn man als strategischer Sieger aus einer Konfrontation hervorgegangen ist.
Die Meinung von Washington-Korrespondent Carsten Kühntop. Deutschland war beim letzten großen internationalen Iran-Abkommen 2015 federführend dabei. Jetzt wird nach einem brutalen Waffengang neu verhandelt. Gibt es eine neue deutsche Rolle, vielleicht auch bei der Sicherung der Schifffahrt im Persischen Golf? Oder muss das deutsch-amerikanische Verhältnis nach den wilden Drohungen der vergangenen Tage generell überdacht werden? Deutsche Reaktionen auf das knirschende Anhalten der Kriegsmaschinerie hat Gabor Hallas heute in Berlin gesammelt.
Wir sind natürlich alle in einem gewissen Dilemma.
Das hat der Bundeskanzler vor einigen Wochen gesagt und Friedrich Merz beschreibt damit, wie kompliziert die Lage ist. Da ist das Völkerrecht auf der einen Seite, auf der anderen die Solidarität mit Israel. Und dazu kommt ein US-Präsident mit seinen Alleingängen.
Deshalb ist jetzt nicht der Moment, unsere Partner und Verbündeten zu belehren.
Es ist nicht unser Krieg, wir haben ihn nicht begonnen, wir wollen diplomatische Lösungen und ein schnelles Ende.
Washington hat uns nicht zu Rate gezogen. Wir hätten abgeraten.
Es ist ein Abrücken in kleinen Schritten. Heute sprechen Kanzler und Verteidigungsminister nicht.
Die Bundesregierung begrüßt. Die Verständigung ist eine sehr gute Nachricht. Die Bundesregierung unterstützt die diplomatischen Bemühungen.
Verliest Regierungssprecher Sebastian Hille ein Statement des Kanzlers. Friedrich Merz fordert Diplomatie, aber wie denkt er über die Worte von Donald Trump? Der US-Präsident hatte gedroht, eine gesamte Zivilisation werde sterben. Er werde alle Brücken und Kraftwerke zerstören innerhalb von 4 Stunden.
They're gonna have no bridges, they're gonna have no power plants, burning, exploding, and it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to.
Dazu heute kein öffentliches Wort des Regierungssprechers.
Politik besteht nicht nur aus den Dingen, die öffentlich stattfinden. Das Wesen der Dinge, die nicht öffentlich stattfinden, ist, dass sie nicht öffentlich stattfinden.
Heißt, der Bundeskanzler hat Gespräche geführt und jetzt auch mit Trump telefoniert. Öffentlich fordert Merz, schnell ein dauerhaftes Ende des Krieges auszuhandeln und verspricht, Deutschland sei bereit dazu beizutragen, die freie Schifffahrt zu gewährleisten. Hier geht es um die Straße von Hormus. Der Krieg sei völkerrechtswidrig, so sieht es der außenpolitische Sprecher der SPD, Adis Achmetowitsch.
Es ist ein Krieg ohne Ziel und Recht und der US-Präsident hat gedroht, nicht nur mit einer weiteren Eskalation, sondern mit der Vernichtung der iranischen Zivilisation und riskiert damit sehr klar Kriegsverbrechen.
Der Chef der Grünen, Felix Banaschak, findet, dass der Bundeskanzler mehr Druck machen muss auf Donald Trump.
Natürlich erwarte ich, dass man klare, deutliche Worte findet, wenn der US-Präsident ankündigt, Kriegsverbrechen zu begehen. Und das sogar in direkter sozusagen Beteiligung, Mitwirkung über die Airbase in Ramstein. Das kann man nicht schulterzuckend zur Kenntnis nehmen.
Klare Ansagen will auch die Linke. Fraktionschef Sören Pellmann fordert, dass Deutschland Konsequenzen zieht.
Wir haben insgesamt über 20 US-amerikanische Stützpunkte, von denen auch aktiv in diesen Krieg eingegriffen wird, beziehungsweise wo dieser Krieg auch unterstützt wird. Und hier sagen wir, die gehören geschlossen. Und insbesondere was das Überfliegen über Deutschland betrifft, das kann man untersagen.
Hat der US-Präsident Kriegsverbrechen angekündigt, da will sich die AfD nicht festlegen, so Markus Frohnmeier, der außenpolitische Sprecher.
Es geht nicht um Empörung in der Außenpolitik. Es ist natürlich eine Wortwahl, die wir hier in Mitteleuropa so nicht treffen würden. Aber offenbar war das auch Teil der Verhandlungstaktik von Trump. Wir können ja heute feststellen, dass zumindest von einem 14-tägigen Waffenstillstand ausgegangen wird.
In Berlin sind viele erleichtert, aber nicht euphorisch. Wie groß die Aufgabe ist, eine dauerhafte Waffenruhe zu erreichen, das ist klar. Rückschläge, so betont die Bundesregierung, seien möglich.
Bleibt die Frage nach dem Benzinpreis. Dass der Rohölpreis aus Erleichterung darüber, dass die schlimmsten Erwartungen nicht eingetreten sind, kräftig sank, das hat an vielen Orten vormittags zu einem Absinken der Preise an den Zapfsäulen gesorgt, ehe er am Mittag
vorsorglich und kraftvoll angehoben wurde, um dann wieder in kleinen Stufen zu fallen. Aber auch die Debatte über Gegenmaßnahmen ging weiter und der erste parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, hat eine Problemfigur identifiziert, Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche. Lasse die Bürgerinnen und Bürger hier im Stich. Maximilian Ulrich.
Endlich eine frohe Botschaft, postete der Außenminister Johann Wadephul nach dem Waffenstillstand im Nahen Osten. An den deutschen Tankstellen fragen sich die Menschen nun, wann diese frohe Botschaft auch an den Zapfsäulen ankommt. Regierungssprecher Sebastian Hille dämpfte am Mittag die Erwartung auf ein schnelles Ende der hohen Spritpreise.
Es wird Zeit in Anspruch nehmen, bis die Schifffahrt wieder das Vorkriegsniveau erreicht und das Angebot am Weltmarkt stabilisiert ist. Selbst wenn also Schiffe die Straße von Hormuz ab sofort wieder passieren könnten, dauert es rein logistisch 3 bis 6 Wochen, bis Schiffe die Transportrouten nach Europa vollständig zurückgelegt haben. Dementsprechend wird es auch dauern, bis deutliche Preissenkungen bei uns ankommen.
3 bis 6 Wochen also. Doch der Waffenstillstand im Nahen Osten gilt ja nur für 2 Wochen. Und Sebastian Hille tritt weiter auf die Erwartungsbremse.
Und auch darauf schon mal ein Ausblick. Die Transportkosten werden absehbar erhöht bleiben, da die Durchleitungsgebühren und höhere Versicherungspreise für die Transporte nach derzeitigem Stand absehbar sind.
Kurz gesagt, tanken ist und bleibt vermutlich teurer. Dabei gibt es seit einer Woche ja das Kraftstoffmaßnahmenpaket. Der Preis an den Tankstellen darf nur um 12 Uhr steigen. Die Mineralölkonzerne müssen dem Kartellamt Preissteigerungen jetzt sachlich begründen. Daniel Greve, Sprecher im Wirtschaftsministerium, findet:
Das sind wirksame Instrumente, die vor einer Woche in Kraft getreten sind.
Und trotzdem stiegen die Spritpreise in den vergangenen Tagen auf ein Rekordhoch.
Natürlich haben wir eine Verknappung des Öl- und Gasangebotes um 20%. Wir erleben einen Energieschock und das hat sich natürlich auch entsprechend auf Märkte ausgewirkt.
Ernüchterung also. Zwar gibt es laut Wirtschaftsministerium keinen physischen Mangel an Benzin, Gas oder Kerosin. Die Energieversorgung in Deutschland sei sicher, aber die Preise bleiben absehbar hoch. Und mit jedem Tag, an dem die Spritpreise über 2 Euro liegen, kommen neue Vorschläge hinzu, welche weiteren Maßnahmen die Bundesregierung jetzt ergreifen sollte. Die 3 CDU-Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fordern eine Aussetzung der CO2-Abgabe. Wirtschaftsministerin Reiche möchte eine Anhebung der Pendlerpauschale, der Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil kann sich einen flexiblen Preisdeckel vorstellen. All diese Vorschläge werden aber derzeit noch geprüft. Am Freitag hat Lars Klingbeil nun die Spitzen von Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden zu sich ins Finanzministerium eingeladen, um über die Energiepreise zu reden. Für Oppositionspolitiker Michael Kellner von den Grünen ein unnötiger Termin.
Lars Klingbeil kann von mir aus so viele Gipfel machen, wie er möchte. Aber eine Regierung, sie muss handeln. Die Leute sind in die Osterferien gefahren, ohne jede Entlastung. Diese Woche tritt die Regierung weiter auf der Stelle. Union und SPD sollten endlich ihren Streit einstellen und handeln. Es braucht Entlastung für alle Haushalte.
Wie diese Entlastung aussehen könnten und wann sie kommen, wird frühestens am Freitag bekannt gegeben.
Das waren die NDR-Info-Themen des Tages am Mittwoch.